Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Rechtlicher Frühjahrsputz, Kritik der Finanzdelegation an Beschaffungsprojekten des Bundes, insbesondere der Informatik.
Es ist nicht eine Frage des technischen Wissens, sondern es werden diese Projekte zu wenig geführt,
sagt Urs Schwaller, Präsident der Finanzdelegation. Mut am untauglichen Objekt, die Ventillösung und die Europapolitik des Bundes, ein Sammelsurium von Versuchsballonen.
Aber diese Ballone, die kommen ja nicht mal über die Bundeshauskuppel hinaus, geschweige denn bis nach Brüssel.
Kritisiert Europaexperte Dieter Freiburghaus im Gespräch. Und Dracula. Vor 100 Jahren starb Dracula-Erfinder Bram Stoker. Echo der Zeit, heute mit einem speziellen Biss, am Mikrofon Peter Vögeli. Die Finanzdelegation des Parlaments kritisiert die Bundesbehörden scharf, insbesondere im Bereich der Informatik. Es soll sogar eine Administrativuntersuchung eingeleitet werden. Einzelheiten von Sascha Buchbinder.
Die Bundesverwaltung nimmt es mit dem Gesetz nicht immer so genau. Beispiel Militärflugplatz Dübendorf. Die Finanzdelegation kritisiert, dass auf dem Militärgelände über Jahre hinweg und weitgehend unkontrolliert Verträge mit Privaten abgeschlossen wurden, die den Bund vor Probleme stellen. Manche Nutzungen waren nicht zonenkonform. In anderen Fällen wurden langfristige Verpflichtungen eingegangen, die nun einer Neuausrichtung des ganzen Geländes im Weg stehen. Der Präsident der Finanzdelegation der Parlamente, Urs Schwaller, kündigt deshalb einen rechtlichen Frühjahrsputz an.
Wir wollen hier Ordnung hineinbringen, wir wollen klare Verhältnisse schaffen, wir wollen eine klare Kompetenzregelung zwischen Bundesstellen, zwischen privaten Stellen und den verschiedenen Mietern.
Größere Ungereimtheiten zeigt der Bericht außerdem bei einem Informatikprojekt auf.
Die Finanzdelegation interessiert sich seit Jahren insbesondere für die großen Informatikvorhaben im Bund. Wir haben verschiedentlich festgestellt, es ist nicht eine Frage des technischen Wissens, sondern es werden diese Projekte zu wenig geführt.
Konkret geht es um die Informatik der eidgenössischen Steuerverwaltung. Das Projekt sollte eigentlich die Prozesse der ganzen Steuerverwaltung vereinen. Weil die Kosten aus dem Ruder liefen, musste das Vorhaben aber drastisch reduziert werden. Eine Administrativuntersuchung soll nun klären, wie es dazu kommen konnte.
Und wir bleiben bei den Finanzen, aber auf internationaler Ebene, genauer dem Steuerabkommen mit Großbritannien, in den Nachrichten mit Ursula Furgner.
Nach Deutschland ist die Schweiz im Steuerstreit nun auch Großbritannien entgegengekommen. Der Bund hat den britischen Forderungen entsprochen und das Steuerabkommen nachgebessert. Dies teilte das Finanzministerium mit. Die Steuersätze seien an jene im Abkommen mit Deutschland angeglichen worden. Die Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich kommen im Juni ins Parlament. In der Schweiz sind deutlich mehr als 1 Million Menschen dauerhaft zu viel Lärm ausgesetzt. Die meisten von ihnen leiden unter Straßenlärm, wie das Bundesamt für Umwelt mitteilt. Das Bundesamt fordert nun Maßnahmen. Dank speziellen Reifen und Straßenbelägen sollen die Autos weniger Lärm machen. Die SBB Cargo hat im Tessiner Ort Gardenazzo ein zweites Terminal eingeweiht, wo Lastwagencontainer auf die Bahn verladen werden können. Das neue Terminal soll den Verlad effizienter machen. Deutschland und Frankreich tragen sich mit dem Gedanken, ihre nationalen Grenzen wieder kontrollieren zu lassen. Dann, wenn nach Einschätzung der beiden Staaten die europäischen Außengrenzen im Süden und im Osten nicht ausreichend gesichert werden. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Sie beruft sich dabei auf einen deutsch-französischen Vorstoß, welcher der Zeitung vorliegt. Der Vorstoß soll nächste Woche von den EU-Innenministern beraten werden. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben Zehntausende Demonstranten gegen den herrschenden Militärrat protestiert. Sie verlangten, dass Ende Juni die Macht an eine zivile Regierung übergeht und keine früheren Regierungsmitglieder bei den Präsidentenwahlen im Mai kandidieren. An der Großdemonstration auf dem zentralen Tahrirplatz nehmen erstmals seit Monaten Liberale und Jugendgruppen gemeinsam mit Islamisten teil. Die UNO kritisiert die Behörden im Gazastreifen, weil sie Todesurteile verhängen und vollstrecken. Viele dieser Urteile seien durch Militärgerichte gegen Zivilisten verhängt worden, sagte ein UNO-Sprecher in Genf. Den Verurteilten sei auch der Zugang zu Anwälten verwehrt worden. Während in Afrika Millionen von Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, könnte es durchaus sein, dass sie auf einem riesigen Reservoir an Grundwasser sitzen. Ein Team britischer Geologen in London hat eine detaillierte Karte vorgestellt, auf der die Grundwasservorkommen eingetragen sind. Bemerkenswerterweise gibt es besonders viel Grundwasser ausgerechnet dort, wo es an der Oberfläche trocken und heiß ist, in den Wüstenregionen Libyens und Ägyptens. Der japanische Elektronikkonzern Sony darf den britischen Musikverlag EMI übernehmen. Dies hat die Europäische Kommission entschieden. Das Departement des Innern hat zum ersten Mal eine eidgenössische Jury für Literatur ernannt. Die 9 Experten aus allen 4 Landesteilen, 3 davon Frauen, werden vom nächsten Jahr an im Auftrag des Bundes eidgenössische Literaturpreise in den 4 Landessprachen vergeben. Laut dem deutschen Manager-Magazin gehört die Schweizer Videokünstlerin Pippi Lotti Rist zu den 10 bedeutendsten Personen der Gegenwartskunst. Rang 1 nimmt der deutsche Maler Gerhard Richter ein, Rang 2 der Amerikaner Bruce Nauman. Dieser sogenannte Kunstkompass wird seit 1970 jährlich veröffentlicht. Entscheidend ist die Präsenz der Künstler in Ausstellungen und Museen. Beim Tennisturnier in Monte Carlo ist Stanislas Wawrinka gegen Rafael Nadal im Viertelfinal ausgeschieden. Er verlor 5:7 und 4:6. Nadal ist in Monte Carlo nicht irgendjemand. Die letzten 7 Jahre hat er das Turnier immer gewonnen. Ganze 10 Minuten dauerte es und dann waren sämtliche 13.000 Tickets für das Konzert von Lady Gaga im September in Zürich ausverkauft. Eine Stunde später seien dann bereits Tickets auf verschiedenen Internetplattformen aufgetaucht. Zu einem teilweise sehr viel höheren Preis, heißt es von Seiten des Veranstalters. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 6.238 Punkten, plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.073 Punkten, plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 20,17 gehandelt, der Dollar zu 90,97 €. Das Wetter. Morgen Samstag ist es in der ganzen Schweiz weiterhin unbeständig. Ab und zu mit Regen, dazwischen mit sonnigen Phasen. Die Temperatur im Norden bis 12 Grad, im Süden bis 17 Grad.
Hundertprozentig kritisch, Europaexperte Dieter Freiburghaus zur Europapolitik des Bundes. 100 Jahre CVP. Hundertprozentige Straffreiheit in Mexiko, unglaublich. 100. Todestag von Dracula, Erfinder Bram Stoker. Zuerst aber ein hundertprozentiges Dauerthema, die Informatikprojekte des Bundes in der Kritik. Die Serie von Informatikskandalen in der Bundesverwaltung reißt nicht ab. Der neueste Fall betrifft die eidgenössische Steuerverwaltung. Teilweise jahrzehntealte Informatiksysteme sollten erneuert und vereint werden. Doch bei dem Großprojekt kam es zu Kostenüberschreitungen, Verzögerungen und womöglich zu Unregelmäßigkeiten. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Molis und Stolis, diese lustig klingenden Namen tragen veraltete Informatiksysteme, mit denen die eidgenössische Steuerverwaltung arbeitet. Was bei der geplanten Ablösung dieser Systeme geschieht, ist hingegen weniger lustig. 155 Millionen Franken hat der Bundesrat vor 2 Jahren für das Nachfolgeprojekt Insieme bewilligt. Eine Plattform sollte entstehen, die allen Steuerpflichtigen den Zugang zu elektronischen Dienstleistungen erlaubt. Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe erhoffte man sich aufgrund der geplanten Effizienzsteigerungen. Davon ist heute keine Rede mehr. Im Gegenteil, eine Prüfung des Projektes durch die eidgenössische Finanzkontrolle hat ergeben, dass das Projekt gegenüber der Zeitplanung mittlerweile eine Verzögerung von sage und schreibe 1,5 Jahren aufweist. Die für die erste Etappe geplanten Finanzaufwendungen seien stark überschritten worden, wie der stellvertretende Direktor der Finanzkontrolle Armin Wüjemer bestätigt, mit gravierenden Folgen für das Projekt.
Das muss redimensioniert werden, weil es sonst zu teuer wäre.
So könne das eigentliche Ziel von Insieme, die Prozesse über die ganze Steuerverwaltung hinweg zu vereinen, nicht mehr erreicht werden, hält die Finanzdelegation des Parlaments in ihrem Jahresbericht fest, gestützt auf die Erkenntnisse der Finanzkontrolle. Inakzeptabel sei das, findet die Delegation. Ihr Präsident, Ständerat Urs Schwaller, sagt zum Sorgenkind in Sieme, wie er es bezeichnet.
Unsere Idee ist es nicht, wiederum von Null zu beginnen, sondern mit dem bestehenden Kredit jetzt dieses Projekt durchzuziehen, im Wissen darum, dass dann am Schluss vielleicht nur 2/3 der Applikationen auch tatsächlich zur Verfügung stehen werden.
Ein wesentliches Problem bei Insieme liegt darin, dass in großem Umfang Aufgaben an teure externe Informatikspezialisten vergeben worden sind, ohne dass die Projektleitung bei der Steuerverwaltung die Übersicht behalten hätte. Die Finanzkontrolle hat gemäß ihrem stellvertretenden Direktor Wiemer festgestellt,
dass die Externen zu viel Spielraum gehabt haben und diesen auch ausgenutzt haben, dass man diese Externen zu wenig geführt hat. Die Projektleitung war ihrer Aufgabe teilweise nicht gewachsen. Es hat dann auch dazu geführt, dass man den Gesamtprojektleiter ersetzt hat.
Um den hohen Abfluss von Geld besser unter Kontrolle zu kriegen, hat man inzwischen das Projektteam massiv verkleinert und von 115 Vollzeitstellen ganze 67 abgebaut, in der Hoffnung, mit dem verbleibenden Geld wenigstens noch die elementarsten Projektziele abdecken zu können. Als ob das alles nicht schon gravierend genug wäre, hat man bei der Vergabe von Aufträgen nach außen auch noch erhebliche Ungereimtheiten festgestellt. Es seien Aufträge unter der Hand ohne die vorgeschriebene Ausschreibung vergeben worden, sagt Finanzkontrolleur Wiemer.
Das Beschaffungsrecht wurde teilweise nicht beachtet.
Die zuständige Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat dann auch auf Empfehlung der Finanzkontrolle eine sogenannte Administrativuntersuchung eingeleitet, um den Vorwürfen nachzugehen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung schreibt in einer Stellungnahme, man wolle die Mängel nicht schönreden. Die Leitung der Steuerverwaltung habe interne Abklärungen angeordnet, um die Hindernisse aus vergangener Zeit aus dem Weg zu räumen. Inzwischen laufe das Projekt wieder in geordneten Bahnen. Die Finanzdelegation des Parlaments zeigt sich dennoch sehr besorgt über den Stand des Projektes Insieme. Für Präsident Urs Schwaller ist klar,
dass man in der Verwaltung bei diesen Großprojekten die Ziele klar festlegen muss. Es braucht jemand, der diese Projekte führt. Es braucht eine ständige Zielkontrolle und vielleicht hier und da einen Übungsabbruch, der früher erfolgt.
Die Finanzdelegation werde das Projekt aufmerksam weiterverfolgen, sagt Schwaller, damit Molis und Stolis ohne weitere Millionenabschreiber und Pannen Insieme zusammenkommen können.
Der Bund hat nicht zum ersten Mal ein Problem mit Informatikprojekten. Man erinnert sich an die Schwierigkeiten des VBS, des Eidgenössischen Departements für Verteidigung. Ich stehe jetzt in Verbindung mit unserer Bundeshausredaktion. Philipp Burkhardt, warum hat der Bund immer wieder Probleme mit Informatikprojekten?
Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ursachen, aber in den meisten Fällen taucht immer wieder das gleiche Problem auf. Aufträge werden nach außen gegeben an teure Spezialisten. Die Projektleitung in der Bundesverwaltung lässt diese dann zu sehr gewähren, kontrolliert zu wenig, was sie tun und stellt nach einiger Zeit fest, dass alles aus dem Ruder gelaufen ist. Es wird zu wenig geführt. Das Problem ist, dass die Projektleiter häufig gute Informatiker sind, aber eben nicht unbedingt gute Manager. Und dann kommt noch dazu, dass man es bei solchen Projekten immer mit sehr großen Summen zu tun hat. Da gehen Probleme oder Verzögerungen natürlich rasch einmal ins Geld.
Und ist mit weiteren Überraschungen zu rechnen?
Ja, leider droht in der Bundesverwaltung bereits der nächste Informatik-Flop, diesmal wieder im VBS. Das Führungsinformationssystem HER, kurz FIS-HER, ist absturzgefährdet. 700 Millionen Franken hat es gekostet. Es sollte helfen, die Kriegsführung elektronisch zu simulieren. Ein Bericht hat kürzlich gezeigt, dass es nicht funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. An VBS-Chef Uli Maurer ist es nun über das weitere Schicksal dieses FIS-HER zu befinden. Insider schließen nicht aus, dass er den Abbruch der ganzen Übung beschließen wird.
Besten Dank ins Bundeshaus, Philipp Burkhardt. Vor 2 Tagen hat der Bundesrat die sogenannte Ventilklausel aktiviert und die Zuwanderung aus den EU-Oststaaten für rund ein Jahr begrenzt. Doch faktisch bringt der Entscheid wenig. Mut am untauglichen Objekt, so könnte man den Bundesratsbeschluss kritisieren. Und zur Tagesordnung übergehen, denn nicht nur der Effekt, auch der Schaden ist klein und zeitlich begrenzt. Doch das sieht Europaexperte Dieter Freiburghaus anders.
Der Effekt ist nicht nur begrenzt, er ist zahlenmäßig gleich null. Die Kantone kriegen große Umsetzungsprobleme, sie jammern ja auch schon. Aber was viel schlimmer ist, die Schweiz hat das Freizügigkeitsabkommen mindestens geritzt, aber wahrscheinlich verletzt.
Warum?
Weil man in den Vertrag steigen muss, wenn man sowas wissen will. Und dort ist in dem entsprechenden Artikel zur Ventilklausel nicht gesagt, es geht um die EU8, also die osteuropäischen Staaten, sondern es steht da, es geht um Arbeitnehmerinnen und Selbstständige aus der Europäischen Gemeinschaft. Da kann man dann nicht plötzlich wieder zu unterscheiden beginnen zwischen Franzosen und Polen.
Die Ventilklausel ist ja, wenn man das ein bisschen salopp formulieren will, ein kleiner Fisch. Aber insgesamt war doch die Schweizer Europapolitik mit dem bilateralen Abkommen oder auch zuletzt mit der bilateralen Abgeltungssteuer sehr erfolgreich.
Das mögen viele so sehen. Ich sehe es nicht ganz so. Es ging ja der Schweiz um den Zugang zum Binnenmarkt. Nun, Norwegen mit dem EWR hat dieses Ganze 10 Jahre vor der Schweiz gekriegt, den Zugang zum Binnenmarkt. Und die Schweizer Wirtschaft hat bekanntlich 10 Jahre lang stagniert. Die Swissair ist dabei untergegangen. Also ob man das nun so als einen großen Erfolg feiern will. Und zu diesen Abgeltungssteuerabkommen, das sieht nicht schlecht aus vorläufig, aber ich muss da immer an die Mama von Napoleon denken, die gesagt hat, pourvu que ça dure, und es hat dann eben nicht gedauert.
Wie würden Sie denn die schweizerische Europapolitik beschreiben?
Die schweizerische Europapolitik hat kein Ziel mehr. Es ist eigentlich im ernsthaften Sinne gar nicht mehr als eine Politik zu bezeichnen, in meinen Augen. Sie stagniert. Es gibt keine neuen Abkommen, wir haben ganz viele Wünsche, da passiert nichts mehr. Beim Streit um die kantonalen Steuern, da drehen wir uns seit 5 Jahren im Kreis, es geht nicht voran. Dann haben wir diese institutionellen Fragen, da lässt der Bundesrat zwar etwa alle halbe Jahre einen neuen Versuchsballon steigen, er spricht von den bilateralen 3, von einem Rahmenabkommen, von einem ganzheitlich koordinierten Ansatz, aber diese Ballone, die kommen ja nicht mal über die Bundeshauskuppel hinaus, geschweige denn bis nach Brüssel. Oder weiter, man richtet Arbeitsgruppen ein, die die Frage studieren sollen. Nach einigen Monaten sind die Arbeitsgruppen irgendwie verschwunden, wie durch Zauberhand. Oder man bestellt Gutachten im letzten Herbst und lässt sie gleich wieder in der Schublade verschwinden. Das ist in meinen Augen keine Politik.
Was glauben Sie, sind die politischen Folgen dafür, dass die Schweiz sogenannte Standfestigkeit gegenüber der EU gezeigt hat in der Frage der Ventilklausel?
Also diese sogenannte Standfestigkeit, das ist in meinen Augen alles für die Galerie, für die innenpolitische Galerie. Man kriegt einen schwachen Applaus von einer bestimmten Seite, aber die Standfestigkeit heißt doch, die Schweiz ritzt oder verletzt Abkommen, sie missachtet dringende Anliegen der EU, sie nimmt sie gar nicht zur Kenntnis, andere verschleppt sie, aber das kann doch keine Politik sein. Dies alles streut Sand in das Getriebe eines sehr komplizierten Mechanismus, dieses Abkommenssystems zwischen der Schweiz und der EU, und die Schweiz ist nun weiß Gott auf das gute Funktionieren dieses Systems deutlich stärker angewiesen als die EU.
Glauben Sie an eine politische Retourkutsche in einem späteren Zeitpunkt?
Ich denke nicht, dass die EU in einem ganz bestimmten Zeitpunkt sozusagen die große Keule oder die Kavallerie aus dem Stall holt. Ich denke aber, dass es einfach mühsam sein wird, die ständig auftauchenden, nicht, wir haben ja über 100 Abkommen, da gibt es praktisch täglich Probleme, die man lösen muss. Und wenn man die nicht löst, dann degradiert dieses Abkommenssystem, es funktioniert mehr, es harzt, die Schweizer Betriebe wissen nicht mehr, was gilt im Ausland, die deutschen Betriebe wissen nicht mehr, was gilt im Inland, und diese Unsicherheit, das hat nun die Wirtschaft gerade überhaupt nicht gerne.
Aber gerade im Falle der Ventilklausel ist die Schweiz ja sozusagen fein raus, denn die EU und auch die Mitgliedstaaten können ja kein Gericht anrufen.
Ja, sehen Sie, das ist eben die große Illusion. Wenn man Streit hat, und Streit gibt es immer, dann hat man Gerichte eingerichtet, ich glaube seit Salomon dem Weisen, die eben das entscheiden. Und dann wieder Frieden einkehren kann. Wenn es nicht entschieden wird, dann gilt das Recht des Stärken, dann gelten Sanktionen. Und in diesem Fall ist in den meisten Bereichen die EU am längeren Hebel. Und das wird auf die Dauer der Schweiz nicht bekommen.
Dieter Freiburghaus war Professor an der Universität Lausanne, leitete die Forschungsstelle Wissenschaft und Politik und publiziert zu den Themen die Schweiz und Europa.
Hinwendung, meine Freunde, zu Europa und zur Welt. Diese Eidgenossenschaft ist nichts Erstarrtes.
Diese Stimme, die Stimme von Bundesrat Kurt Furgler, war lange ein Markenzeichen der CVP. Und diese CVP kann am kommenden Sonntag den 100. Geburtstag feiern. Eine Party aber wird nicht steigen, denn die CVP liegt nur noch bei 12%. Und die angedachte Fusion mit der neuen BDP scheiterte. Überhaupt könnte man die Geschichte der CVP entlang von Fusionsversuchen erzählen. Und das macht Inlandredaktor Christian von Burg für uns.
Sind wir nun vor allem katholisch oder sind wir in erster Linie konservativ? Bei der Gründungsversammlung vor 100 Jahren war das die zentrale Frage, über die die katholisch-konservativen in Luzern stritten. Es ging um die Fusion der Kantonalparteien. Schon lange wollte man sich wie die FDP zu einer nationalen Partei vereinen, sagt der Historiker und CVP-Kenner Urs Altermatt.
Allerdings gab es Schwierigkeiten bei den katholisch-konservativen, weil ein Gegensatz bestand zwischen den Stammlanden Innerschweiz, Wallis, Freiburg und den Wählern außerhalb dieser Stammlande.
Ein Gegensatz zwischen konservativem und liberalem Flügel, den die CVP bis heute kennt. Der Bundesstaat, damals dominiert von der FDP, war den katholisch-konservativen lange ein Gräuel. Aber um in Politik, Wirtschaft und Militär endlich mitreden zu können, brauchte es diese Fusion. Durchgesetzt hat sich dann, sagt Altermatt,
die Meinung, dass die neue Partei der Katholiken für protestantisch-konservative offen sein sollte und daher auch einen nicht konfessionellen Namen wählen sollte.
Konservative Volkspartei hieß die CVP also nach ihrer Gründung und die Partei hatte Erfolg. Die katholisch-konservativen fanden ihren Platz im Bundesstaat. Sie sammelten mehr als 20% der Wählerstimmen und an den zwei Vertretern im Bundesrat führte fortan kein Weg mehr vorbei. Und dennoch, die CVP blieb im katholischen Ghetto, wie Altermatt sagt. Noch heute kommt auf 6 katholische CVP-Wähler nur ein Reformierter. Mit der linken Welle 1968 wollte die CVP das ändern. Die Worte von Generalsekretär Urs Reinhardt an einem Parteitag 1970 zeigen, wie sich die CVP neu zu definieren versuchte.
Wir sind weder eine Klassen- noch eine konfessionelle Partei, sondern eine überkonfessionelle Volkspartei. Wir sind keine christliche Partei, aber eine christlich orientierte Partei.
Wie die CDU in Deutschland sollte die CVP nun endlich wirklich eine überkonfessionelle Partei werden. Ein Teil der Parteimitglieder wollte das C im Namen gleich ganz loswerden. Dieser Delegierte etwa forderte
Eliminierung des Attributes christlich, wobei wir als neuen Parteinamen ebenfalls vorschlagen Volkspartei der Schweiz.
Schweizerische Volkspartei. Diesen Namen übernahm ein Jahr später dann die damalige Bauerngewerbe- und Bürgerpartei, die heutige SVP. Die CVP entschied sich für den Namen Christlich-Demokratische Volkspartei. CVP und SVP standen sich in diesen Jahren sehr nahe, Urs Altermatt sagt.
Man muss sich vor Augen halten, dass die SVP dieser Gründungsjahre, Stichwort Adolf Oggi, eigentlich auch eine Mittepartei werden wollen, also liberal-konservativ.
SVP und CVP buhlten damals um die gleiche Wählerschaft und deshalb wurde eine Fusion der beiden Parteien besprochen.
Man hat natürlich darüber diskutiert, weil die damalige Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei BGB ähnliche Reformbestrebungen zu einer ähnlichen Zeit durchmachte, aber eigentliche Fusionsgespräche fanden, soviel ich weiß, nicht statt.
Haupthindernis dabei waren die konfessionellen Vorurteile. Und von da an entwickelten sich die beiden Parteien stark auseinander. Die CVP-Spitze setzte sich ein für eine Hinwendung zu Europa. Beim damaligen Bundesrat Kurt Furgler tönte das dann so.
Diese Eidgenossenschaft ist nichts Erstarrtes. Wir leben in diesem Europa, das sich neu bildet. In diesem Europa, in diesem Reichtum an Kulturen und Zivilisationen, spiegelgleich mit dem, was wir an Reichtum von Kulturen und Zivilisationen in der Schweiz verspüren.
An der Basis kam das nicht gut an. In den konservativen Stammlanden wechselten die Wähler in Scharen zur SVP, die sich gegen die Annäherung an Europa wehrte. All das ist Geschichte und somit sind wir beim letzten leidigen Fusionsversuch der CVP angelangt, der Annäherung an die BDP, die sich von der SVP abgespalten hat. Nach den Wahlen 2011 erklärte Wahlkampfleiter Gerhard Pfister,
man kann ja feststellen, dass die BDP programmatisch und inhaltlich sehr, sehr nahe bei der CVP ist und dass sie dort stark ist, wo die CVP weniger stark ist, nämlich in den reformierten Kantonen. Insofern würde sich ein Zusammengehen natürlich durchaus aufdrängen und das ist eine Idee, die man jetzt nach den Wahlen vertieft prüfen muss.
Obwohl die CVP kontinuierlich Wählerinnen und Wähler verloren hat, stoßen diese Planspiele an der Basis aber nicht auf Begeisterung.
Das ist ein bestrickender Gedanke, aber ich denke, so weit kommt das nicht, weil wir, obwohl wir in der Mitte sind, doch ganz unterschiedliche Ideen und Möglichkeiten haben.
Also grundsätzlich ist die Frage berechtigt, wenn man es schaut, Rechts-Links-Gefüge in letzter Zeit.
Das geht nicht. Das kommt nicht gut raus. Die CVP ist selbstständig und wir sind selbstständig auch stark.
Und auch die BDP will nach den diversen Wahlerfolgen nicht mehr weiter auf die Avancen der CVP eingehen. 100 Jahre nach ihrer Gründung will die CVP also nicht mehr sein, was sie mal war, weder katholisch noch konservativ. Und dennoch wird sich die Partei in der Mitte ihren weiteren Weg alleine suchen müssen.
Christian von Burg. Es ist 18.26 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Mexikos Drogenkrieg, Indiens Bergbau und unser aller Dracula. 50.000 Menschen haben in den vergangenen 6 Jahren in Mexiko im Kampf gegen die Drogenmafia ihr Leben verloren. Doch 99% aller Verbrechen blieben in Mexiko in der Praxis straffrei, sagt Edgardo Buscaglia aus Uruguay, einer der besten Kenner des lateinamerikanischen Drogenproblems. Deshalb seien die jüngsten Vorschläge, Drogenbesitz teilweise zu legalisieren oder zu entkriminalisieren, Vorschläge, die von den lateinamerikanischen Staaten beim jüngsten Amerika-Gipfel aufkamen, die falsche Lösung. Auslandredaktor Franco Battel hat Edgardo Buscaglia in Mexiko-Stadt getroffen.
Die Drogen zu legalisieren bringt wenig, denn längst hat die Drogenmafia diversifiziert. Sie verdient ihr Geld auch im Waffen- oder im Menschenhandel und mit ganz legalen Geschäften. Das ist die Analyse von Mafia-Experte Buscaglia. Wolle man die Mafia tatsächlich treffen, dann müsse man ihr Vermögen ins Visier nehmen.
El verdadero tesoro está en la infraestructura física. Los edificios, los galpones de almacenamiento, las fábricas.
Der wahre Schatz der Drogenmafia, das seien ihre Immobilien, ihre Lagerhallen, ihre Fabriken, kurz ihre Infrastruktur. Dort investiere und parkiere die Mafia ihr Geld. Und genau dort müsse der Staat die Mafia packen, ihr Vermögen einziehen, den Finanzfluss kappen. Dies die klare Meinung Edgardo Buscaglias, des Juristen und Ökonomen aus Uruguay. Er ist einer der prominentesten Analytiker der lateinamerikanischen Drogenkriminalität. Die Legalisierung gehört nicht zu seinen Forderungen, weil sie nur dann einen Effekt hätte, wenn auch die USA mitzögen. Doch damit rechnet niemand. Und wenn nur Guatemala oder Mexiko zum Beispiel das Kokain freigeben würden, bliebe der Anreiz bestehen, diese Droge in die USA zu schmuggeln und dabei viel Geld zu verdienen. Doch auch in Mexiko selbst sind es bisher nur wenige, die die Legalisierung fordern. Präsident Calderón setzte während seiner gesamten Amtszeit voll auf die direkte militärische Konfrontation. Auf diesem Feld aber sei die Schlacht nicht zu gewinnen, ist Buscaglia überzeugt.
Entonces México está en una espiral de violencia y corrupción cada vez mayor.
Mexiko stecke in einer Spirale der Gewalt. Buscaglia nennt es das Paradox der Repression.
Si tú le tiras más soldados y más policías y no le tocas eso a la empresa criminal tiene un flujo interminable para seguir corrompiéndote más y si no te puede corromper te genera más violencia.
Je mehr Soldaten der Staat in den Kampf gegen die Drogenbanden schicke, desto schneller wachse die Gewalt. Der von Präsident Calderón erklärte Krieg gegen die Drogen hat in den letzten 6 Jahren rund 50.000 Menschen das Leben gekostet. Doch die Macht der Kartelle ist ungebrochen. Dazu sagt Buscaglia, Repression ist wichtig und richtig, aber genauso wichtig sei es, die Korruption zu bekämpfen. In Guatemala, Honduras, El Salvador oder in Mexiko sei die Mafia so reich und so mächtig, dass sie den Staat aufkaufe, Stück um Stück. Wie es Buscaglia ausdrückt.
Un poder económico que les permite comenzar a comprar pedazos del Estado, comprar unidades políticas del Estado.
Die Mafia korrumpiert Politiker, investiert in deren Wahlkampf, schmiert Staatsanwälte, Polizisten und Offiziere. Buscaglia fordert, der Staat muss sich säubern. Denn, wiederholt sich Buscaglia, nur so könne der Staat die Mafia dort treffen, wo sie verletzlich sei, bei ihrem Geld, bei ihrer Infrastruktur. Dafür brauche es eine funktionierende Finanzmarktaufsicht, integre Steuerbehörden, eine vertrauenswürdige Polizei. Doch davon sind die meisten Staaten Zentralamerikas und auch Mexiko weit entfernt.
Cuando tienes un sistema judicial que genera una tasa de impunidad del 98.5% de todos los delitos cometidos en México.
In Mexiko bleiben 98,5% aller Delikte straflos, rechnet der Mafia-Experte vor. Dazu gehören Raub, Mord oder Geldwäsche. Die Mafia tue alles, damit das so bleibt. Darum kaufe sie Politiker. Und weil die Justiz von der Politik abhänge, sei auch die Justiz käuflich.
Te vas a encontrar con que los jueces y los fiscales están directamente bajo el dedo pulgar del gobernador, directamente.
Auf regionaler Ebene in den Gliedstaaten unterstehen Richter und Staatsanwälte direkt dem Gouverneur. Deshalb könne ein regionaler Regierungschef mit einem Fingerzeig ein Verfahren stoppen. Dann beispielsweise, wenn gegen Parteifreunde oder Bekannte ermittelt wird. Die richterliche Unabhängigkeit ist in Mexiko nicht garantiert. Die Politik könnte dies ändern, die Justiz stärken und die Mafia schwächen, tut es aber nicht, noch nicht, sagt Buscaglia. Erst wenn die Gewalt auch Politiker, deren Familien und Besitz bedrohe, ändere sich etwas. Dann werde sich die politische Kaste selber säubern, Schritt für Schritt. Was Buscaglia fordert, ist ein langwieriger Prozess, mühsame Kleinarbeit. Dagegen wäre die Drogenlegalisierung ein Schnellschuss, der aber nicht sitzen würde, denn er ließe die Ursachen der Gewalt unberührt.
Franco Battel. Gestern startete Indien seine erste Langstreckenrakete und katapultierte sich damit in den exklusiven Kreis der atomaren Großmächte. Heute berichtet unsere Indien-Korrespondentin Karin Wenger über eine andere Realität. Im Gliedstaat Orissa plant die indische Bergbaufirma Vedanta den Abbau von Bauxit auf Kosten der Ureinwohner und der Umwelt. Und die lokale Führerin des Widerstands putzt heute die Landebahn des Flugplatzes der Bergbaufirma.
Er sei nach Orissa gekommen, weil hier die größten Bauxitvorkommen des Landes lägen, sagt Anil Agarwal, der Firmengründer von Vedanta, an einem indischen Nachrichtensender.
Here is the development will take place. The Kalanjigarh, you know, is the most backward area of India.
Und weil er Entwicklung bringen wolle. Für Vedanta ist der Niamgiri-Hügel ein Bauxitlager im Wert von 2 Milliarden Dollar. Für die 8000 Ureinwohner der Dongriakon dagegen ist er Lebensgrundlage und Sitz ihres Gottes Niamraja. Seit Jahren kämpfen sie gegen den Großkonzern. Zuvor das Lodo, ein Anführer der Dongriakon. Wir müssen den Niamgiri-Hügel schützen, unser Land, unser Wasser, unsere Luft. Nur so erlangen wir die Ewigkeit. Menschenrechtsorganisationen sehen die Existenz der Dongriakon gefährdet und unterstützen sie. Auch der ehemalige indische Umweltminister Jairam Ramesh sprach von einer schockierenden und eklatanten Missachtung der Rechte indigener Stämme. Vor 2 Jahren stoppte er die Bergbaupläne, welche von der Regierung des Gliedstaates Orissa bereits bewilligt worden waren. Das Urteil des höchsten Gerichts in Delhi in der Sache steht noch aus. Doch Vedanta ging bereits ans Werk. Mitten in Lanjigarh, einer Provinzstadt am Fuße des Niamgiri-Hügels, machte es sich breit, ließ Anwohner vertreiben und errichtete 2006 eine gigantische Aluminiumraffinerie. Die dazu benötigten Bauxitsteine werden vorläufig aus ganz Indien herbeigekarrt. Regelmäßig protestieren Anwohner vor den Toren der Raffinerie. Sie fühlen sich betrogen, auch Kavita. Sie wohnt in einem kleinen Weiler am Rande der Grube, wo das Unternehmen Asche entsorgt. Als wir hörten, dass Vedanta hierher kommt, freuten wir uns. Das Unternehmen versprach uns Arbeit. Aber die gab es nur für die einflussreichen Leute und haben sie vergessen. Als die Firmenleitung unseren Protest nicht hören wollte, zerschnitten wir die Röhren, die aus ihrer Fabrik führen. Dann kam die Polizei und verhaftete uns. Wieder auf freiem Fuß habe sie um einen Job gebettelt. Heute wischt die einstige Anführerin des Protestes für einen mageren Lohn die private Fluglandebahn der Firma. Vedanta beschäftigt nach eigenen Angaben 3.500 Personen in der Raffinerie. Aber nur sehr wenige von ihnen stammen vom Ort selber. Statt Entwicklung brachte die Fabrik der lokalen Bevölkerung viel Lärm, dreckige Luft und einen verschmutzten Fluss, aus dem sie nicht mehr trinken kann. Menschenrechtsorganisationen kritisierten auch dies mehrfach. Selbst die staatliche Umweltkommission von Orissa, sie griff aber nie ein. Vedanta spielt die Belastungen herunter. Stattdessen verweist Firmengründer Anil Agarwal auf das Spital, das er erbaut habe, und auf die Schule, die allen Kindern der Umgebung offen stehe. Kavita, die Frau, die einst gegen das Unternehmen demonstriert hatte, würde ihren Sohn gerne in diese Schule schicken. Mein Leben ist bereits zu Ende. Mein Sohn jedoch bekäme eine Zukunft, wenn er eine gute Schule wie jene von Vedanta besuchen kann, sagt sie hoffnungsvoll. Doch auch für ihren 7-jährigen Sohn ist es bereits zu spät. Nur wer bis zum 3. Lebensjahr eingeschult worden ist, wird an der englischsprachigen Schule akzeptiert. Zerschlagene Träume, Landannexion, Arbeitslosigkeit. Die Aluminiumraffinerie in Lanjigarh ist allerdings nur ein Beispiel von vielen. Immer wieder vergeben die indischen Gliedstaaten Bergbauaufträge an multinationale Unternehmen, in der Hoffnung, so ihre Wirtschaftsleistung steigern und den wachsenden Hunger nach Rohstoffen stillen zu können. Und immer wieder unterlassen sie es, Verstöße gegen Landrechte oder gegen die Umwelt zu ahnden. Denn vielfach kontrollieren die gleichen staatlichen Behörden die privaten Bergbaufirmen, die sie zuvor angelockt hatten.
Karin Wenger. Indiens Rohstoffboom und die Folgen sind Thema der Sendung International am Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit. Vor 100 Jahren starb in London der irische Schriftsteller Bram Stoker. Zwar hat von all seinen Werken nur eines Weltruhm erreicht, dafür aber so nachhaltig, dass es bis heute unzählige weitere Werke beeinflusst hat. Dracula, die Geschichte eines Grafen, der eigentlich ein Vampir ist. Stoker konnte bis zum 7. Lebensjahr weder gehen noch stehen und Draculas zentrale Themen wie ewiger Schlaf und Wiederaufstehung der Toten waren von persönlicher Erfahrung geprägt. 1897 schrieb er Dracula, nicht nur ein blutdrünstiges Buch, sondern eines, das an Urmenschlichem rührt. Eric Facon.
Furchteinflößendes Wolfsgeheul, ein düsteres Schloss. Darin ein Graf, der seine Gäste in den Hals beißt und ihnen das Blut aussaugt. Ein Groschenroman? Ein Gruselmärchen? Nein, ein Roman mit komplexem psychologischem Inhalt und viel Spannung, sagt Ulrich Bossier. Er hat Dracula, den Roman von Bram Stoker von 1897, neu auf Deutsch übersetzt. Er erklärt das anhaltende Interesse an diesem Stoff mit einem Grundmotiv, der Angst.
Angst haben die Leute immer gehabt und werden sie immer haben. Das kollektive Unterbewusstsein, das ist ja wohl auch zeitlos. Also wenn man es in einen Slogan fassen will, seit es Dracula gibt, hat die Angst einen Namen. Und seit es Dracula gibt, hat die Angstlust einen Namen.
Der unheimliche Kitzel, das Spiel mit der Angst, um diese zu bewältigen. Auch dies ein ewiges Motiv der Menschheit. Häufig kommt dabei noch eine sexuelle Note hinzu, sagt Ulrich Bossier.
Dieser Roman von Stoker, der ist im viktorianischen England entstanden. Und das war eine sehr prüde Zeit. Und Stoker, der formuliert immer millimetergenau um dieses Thema herum. Selbstverständlich, also unterschwellig ist die Sexualität als Wirkmechanismus gegenwärtig.
Nun ist es eines, diese zeitlosen psychologischen Mechanismen zu erkennen. Das andere ist es, diese Themen auch literarisch verarbeiten zu können. Bram Stoker ist das gelungen. Er gab dem Roman eine moderne Form, was ihn bis heute lesenswert hält.
Es gibt da ja keinen allwissenden Erzähler, der das Geschehen ordnet, sondern schon, das macht vielleicht auch die Moderne aus, den Ansatz zu einer multiplen Rollenprosa. So 27 Kapitel hat das Ding und jedes Kapitel wird aus der Sicht eines der erlebenden oder erleidenden Figuren erzählt. Das heißt, man steckt immer in den erlebenden und erleidenden Figuren mit drin. So spannend und direkt und unmittelbar, fast schon filmisch.
Dracula und der Film. Er hat die Filmgeschichte begleitet, von Anfang an. Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von 1922, ist ein Stummfilmklassiker. 1931 gab es den Tonfilm mit Bela Lugosi in der Hauptrolle.
I am Dracula.
Bis heute gibt es immer wieder neue Fassungen Draculas für den Kinosaal. Dazu zahlreiche Serien über Vampire. Aber warum? Der Literaturprofessor Stefan Kepler-Tasaki von der Freien Universität Berlin hat über den Vampirfilm geforscht. Er bringt noch ein weiteres Thema ein, das Filmschaffende immer wieder an diesem Werk fasziniert.
Die Wiederauferstehung ist dem Stoff natürlich eingeschrieben, deshalb, weil der Vampir immer wieder aufersteht. Und das disponiert ihn natürlich zur Serialität und zum Remake, in dem Sinn, dass er selber wieder später filmische Serienprinzip Serientäter ist, der immer wieder aufersteht, den man immer wieder neu auf die Bühne bringen kann.
Von Bram Stokers Dracula, von Francis Ford Coppola, bis zu Twilight oder Vampire Diaries, alle fußen sie auf Bram Stokers Roman. Und dieser ist dann auch der wahre Klassiker, sagt Stefan Kepler-Tasaki.
Der Film bei aller einfacheren Zugänglichkeit und breiterem Publikumsradius bleibt wie ein Vampir auf den Urtext, muss ich daran doch regelmäßig nähren. Auch weil Stokers Roman erstaunlich komplex ist. Ja, das ist nicht das Groschenromanartige, das man erstmal erwarten würde, sondern das ist ein erstaunlich abstrakter Roman.
Ein Roman, der vielschichtig und gleichzeitig unterhaltend ist, der unser kollektives Gedächtnis dermaßen prägt, dass es sich lohnt, auch das Original wieder in die Hand zu nehmen.
Der Beitrag von Kulturredaktor Eric Facon. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.